der Abschiedsrede von Paulus zu widmen. Nicht, weil ich mich mit Paulus gleichsetzen will, das hat mich eigentlich eher so ein bisschen zögern lassen, dass dann irgendjemand denkt, hier so, der will sich da aufschwingen zum Paulus. Es gibt noch einen anderen Grund, der mich hat zögern lassen, denn eigentlich ist diese Rede, die Paulus hält, ja eine Rede für Älteste, für die Gemeindeleitung, oder? Er lädt die Ältesten von Ephesus, die Gemeindeleitung von Ephesus ein, zu ihm zu kommen, nach Milet, wo er auf der Durchreise ist. Er will nicht selbst nach Ephesus und er will unbedingt nochmal mit ihnen reden. Aber eigentlich, habe ich auch vor zwei Wochen schon mal gesagt, halte ich die Predigt, weil ich glaube, dass in diesen Abschiedsworten wichtig wird, was für die Gemeinde wichtig ist. Denn der Paulus gibt der Gemeinde ja eine Botschaft mit, indem er das den Ältesten sagt. Und wir lesen davon ja auch in der Bibel. Und ich glaube, dass dieser Text uns eigentlich viel über Gottes Plan mit der Gemeinde und ihre Bedeutung für Gott sagt. Und deswegen habe ich gedacht, möchte ich darüber predigen. Und beim vorletzten Sonntag mit der englischen Übersetzung habe ich gesagt, deine Antwort macht den Unterschied. Paulus erzählt zunächst mal von sich selbst. Er spricht über sich und seinen Einsatz und er betont, wie er sich Mühe gegeben hat, den ganzen Plan Gottes zu verkündigen. Irgendwie habe ich eine Rückkopplung, kann das sein? Oder ist es nur bei mir? Gut, okay. Er gibt sich wirklich Mühe, Gottes Plan zu verkündigen und setzt sich ein, zeigt auch, dass er selber eigentlich das Vorbild ist für die Gemeindeleitung. Aber an einer Stelle sagt er, Juden wie Nichtjuden fordere ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. In Vers 21. Und was Paulus an der Stelle ja sagt, ist, ich kann nicht alles tun. Es liegt nicht nur an mir als Paulus, als Apostel, ob ich alles verkündigt habe und ob ich mich mit allem eingesetzt habe, sondern es kommt auch darauf an, welche Antwort die Menschen geben. Und diese Antwort liegt in der Verantwortung der Menschen. Und ich habe euch eigentlich versucht zu ermutigen, eine Antwort im Glauben zu geben. Und nicht nur zu sagen, ja, das sind interessante Informationen oder zu sagen, so der Glaube ist wie so eines der Bilder, die ich verwendet habe, ist die mit der Notaufnahme. So nach dem Motto, wenn ich in geistlicher Not bin, ein schlechtes Gewissen habe, dann gehe ich zu Gott und ansonsten lebe ich einfach mal so vor mich hin. Oder es auch nicht als spirituelles Investment zu verstehen, so nach dem Motto, ich investiere und auf der anderen Seite kommt was raus. Sondern das Bild, was sich mir eher aufdrängt mit unserer Beziehung zu Jesus, ist eigentlich ein ziemlich umfassendes Bild. Es geht nicht nur um Zustimmung, es geht nicht nur um Hilfe, es geht nicht nur um Inspiration und Reflexion, das erlebe ich auch. Aber es geht eigentlich um was viel Größeres. Es ist wie wenn wir ein neues Navi von Gott bekommen für unser Leben. Oder ein Navigationssystem. Und auf diesem Navi sind nicht nur neue Wege drauf, sondern auch neue Ziele. Und ich höre dort auch nicht nur die Stimme, eine anonyme Stimme, sondern ich höre die Stimme Gottes selbst, der mir erklärt, was er mit dieser Welt vor sich hat. Und ich glaube, Glauben heißt eigentlich, und die Antwort, die wir geben, ist eigentlich nicht nur, danke, dass du mir vergibst, danke, dass du mich liebst, sondern Jesus, mit dir gemeinsam will ich in dieser Welt unterwegs sein. Und wenn Paulus wenn Paulus zunächst mal von sich selbst redet und betont, dass es auf die Antwort ankommt und dass er diese Antwort nicht machen kann, sondern dass es in der Verantwortung von jedem Einzelnen liegt, dass er darum ringt, dass die richtige Antwort gegeben wird, dann wendet er sich jetzt sozusagen der Zukunft zu. Und er spricht die Gemeindeleitung direkt an, die Ältesten, und sagt denen Folgendes. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Die Frage, der ich heute nachgehen möchte, ist eigentlich, was ist für die Zukunft der Gemeinde wichtig? Und ich glaube, dass an diesem Text zunächst mal deutlich wird, wie wertvoll Gemeinde überhaupt ist. Und gerade in diesem Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe. Das mit dem wertvoll, das ist ja so eine Sache, oder? Was ist für uns wertvoll und wann ist etwas für uns wertvoll in unserem Denken? Und ihr, die ihr mir schon lange zugehört habt, ihr wisst, dass ich der Überzeugung bin, dass unser Denken wesentlich ist für unser Leben. Wenn ich denke, mein Geld ist gut angelegt und ich lege es aber bei einem Betrüger an, dann bringt mir alles Denken nichts. Aber mein Denken ist entscheidend, weil ich darauf mein Handeln basiere. Und warum ist etwas für uns wertvoll? Oder der Noah hat letztens von jemand oder schon einige Zeit her von jemandem einen ganzen Karton voll Comics geschenkt bekommen. Und dann hat er die durchgeschaut und hat gesagt, ich glaube, da ist die Erstauflage dabei von Mickey Mouse. Und er hat schon die Dollarzeichen im Gesicht gehabt, bis ich dann das Ding in die Hand genommen habe, gesagt habe, du, da steht Nachdruck. Oder? Und da merken wir, wovon hängt denn der Wert eigentlich ab? Oder? Und wenn ich zum Beispiel manchmal im Zimmer vom Silas aufräume, dann sagt der Papa, das darfst du nicht wegräumen, das habe ich extra gebaut. Und dann ist es vielleicht schon kaputt. Und da merkt man, oder? Das hat was damit zu tun, wo ich was rein investiert habe. Es hat ihm vielleicht auch was gekostet, Zeit und Kreativität und Fantasie, und er wollte noch weiterbauen, er hatte andere Pläne. Oder, ja, manchmal schaue ich ganz gerne im ZDF diese Sendung Bares für Rares, weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, so mit Antiquitäten. Ich habe ja keine Ahnung von Antiquitäten, oder? Aber dann gibt es das tatsächlich, dass da Leute hinkommen und irgendwas bringen und nicht sicher sind, was es ist. Und am Ende gehen sie da weg und haben einen Haufen Kohle verdient. Und da merkt man, manchmal hat es auch mit der Perspektive von jemand anders was zu tun. Oder aber oft ist es so, dass wir sagen, wertvoll ist eigentlich etwas, messen wir daran, was es uns gekostet hat. Also was ich dafür getan oder gegeben habe, was ich investiert habe. Oder wertvoll sind Dinge, die uns was geben. Oder wo wir sagen, das ist wertvoll für mich, die Beziehung, die Veranstaltung, das Programm, das Fitnessstudio ist wertvoll für mich, weil ich da was zurückbekomme. Aber die Perspektive bei der Kirche und bei der Gemeinde ist eigentlich nochmal eine andere, eine geistliche Perspektive. Die ersten beiden Perspektiven darf es auch geben. Aber es kommt noch eine andere und eine ganz wesentliche Perspektive dazu. Nämlich, dass Kirche Gott was gekostet hat. Und dass Kirche aus einer geistlichen Perspektive Gottes Wille und Plan ist. Wenn wir hier hören, was Paulus sagt, oder? Paulus sagt zu den Leitern, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Nochmal, Gott hat die Gemeinde, die euch anvertraut ist, durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Das heißt, Gott hat unglaublich viel investiert, damit Menschen Teil von Gottes Gemeinde werden können. Gott hat sich selbst in diese Welt investiert, nicht nur mit Worten und Ideen oder mit Kreativität, sondern Gott hat einen Plan mit ihr verfolgt. Das ist kein Unfall oder Zufall, keine Notlösung, sondern Gottes Absicht, dass es Gottes Gemeinde gibt. Dass es Orte gibt, wo Menschen sich treffen, um Jesus anzubeten. Dass wir Gemeinschaften bilden, wo wir miteinander die Bibel lesen. Und ich glaube, das ist ja einer der Gründe, warum ich immer wieder aus der Bibel vorlese, ist, weil ich glaube, dass in der Bibel etwas deutlich wird, was ich mir nicht selber ausdenke, sondern deutlich wird was von Gottes Ideen und Gottes Plan. So dass wir erkennen, hey, die Gemeinde, diese Gemeinschaft ist ein Ort, wo wir Gott miteinander entdecken und besser kennenlernen. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir voneinander lernen und auch miteinander geprägt werden. In Sprüchen heißt es mal, das sagt meine Frau mir immer wieder, das finde ich einen ganz coolen Vers, Eisen wird durch Eisen geschärft und Menschen werden durch den Umgang mit Menschen geschärft. Und es gehört zu Gottes Absicht, dass wir Teil sind von einer menschlichen Bewegung auf dieser Erde. Und er verfolgt damit ein Ziel. Und er sagt, das ist eine Herde, heißt es hier im Text. Das sind Menschen, für die mein eigener Sohn gestorben ist. Das sind Menschen, die ich mir erworben habe, heißt das sogar, oder? Also, Gott hat wahnsinnig viel dafür gegeben, dass Menschen wieder zu ihm kommen können. Und darüber stolper ich manchmal und ich frage mich manchmal, wie wir über Gemeinde und Kirche denken. Ja, wir können über Gemeinde und Kirche denken als soziale Institution oder als kulturelles Erbe. Und wir können und wir müssen auch über die Fehler und Probleme dieser Institution diskutieren. Wir können darüber diskutieren, dass Kirchen Veranstaltungsorte sind, wo sie Programm machen. Natürlich, das ist völlig normal. Wir können darüber diskutieren, dass Kirchen Orte sind, wo wir Gemeinschaft erleben, wo wir Menschen treffen, die wir mögen, wo wir Dinge machen, die uns gemeinsam interessieren. Wir können darüber diskutieren, wie Kirchen organisiert sind, aber wir sollten niemals aus dem Blick verlieren, dass Gott Kirche will. Und dass er mit diesen Menschen auf dieser Erde etwas vorhat. Ich glaube, hier blitzt etwas davon auf, wie wertvoll Gemeinde ist. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig. Und das ist ja auch die Grundlage von dem, was Paulus hier sagt, den Ältesten. Er sagt ihnen, das ist die Gemeinde Gottes. Das ist nicht deine Gemeinde, sondern es ist die Gemeinde Gottes. Und das ist das, was uns, glaube ich, manchmal wichtig wäre, dass wir das neu verstehen. Auch wichtig ist für die Zukunft von jeder Gemeinde, dass wir verstehen, Gott hat mit uns was vor. Es geht nicht nur darum, dass wir uns einig werden und bei den Dingen gut fühlen. Sondern es geht darum, dass wir Gott verstehen, dass wir Gott dienen, dass wir für Gott unterwegs sind. Das Zweite, was mir wichtig geworden ist für die Zukunft der Gemeinde, wird ganz am Anfang deutlich und das ist unglaublich interessant. Paulus sagt da, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Gute Leitung beginnt bei sich selbst, aber hört dabei nicht auf. Gute Leitung beginnt bei sich selbst und hört dabei nicht auf. Es ist echt interessant zu sehen, wie Jesus selbst dieses Prinzip gelebt hat. Oder Jesus hat sich manchmal zurückgezogen. Manchmal ist es ihm zu viel geworden. Manchmal wollte er in die Einsamkeit. Aber er hat dabei nicht sich selbst gefunden, sondern er ist zu Gott gegangen. Er hat Zeit mit seinem Vater im Himmel verbracht. Er hat aus dieser Beziehung zum Vater gelebt. Und diese Aufforderung, gebt Acht auf euch selbst, an die Gemeindeleitung, aber das darf natürlich auch jedes Gemeindeglied machen, heißt natürlich, dass ich darauf achte, wie ich selbst mit Gottes Gemeinde umgehe, wie ich selbst darüber denke, wie ich selbst diese Botschaft immer wieder höre, wo ich selbst Vergebung bekomme. Und das ist meine Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung der anderen, sondern es ist meine Verantwortung, dass ich lerne, aus der Gnade Gottes, aus der Liebe Gottes, aus der Kraft Gottes, aus der Berufung Gottes zu leben. Und wenn ich das tue, dann fange ich an, auch für andere zu denken. Dann fange ich auch bei anderen das zu sehen, in der Leitung, aber auch in der Gemeinde untereinander. Ich denke nicht, dass es da, ich komme gleich noch auf die Verantwortung der Gemeindeleitung, aber ich glaube, es ist so eine wichtige Frage, die wir uns stellen. Bin ich der ich auf der Bühne bin, auch der, wenn ich alleine bin? Wer bin ich, wenn ich alleine die Bibel lese? Wer bin ich, wenn ich alleine von Gott lerne, mit ihm rede? Und Paulus spricht es ja dann noch an als Hirten und man könnte ja sagen, ja, die Aufgabe von Hirten ist Nahrung suchen, Schutz geben und Orientierung. Aber das brauchst du natürlich auch als Hirte selber. Du bist ja selber bedürftig. Und deswegen glaube ich, dass nichts daran vorbeiführt, dass es unglaublich wichtig ist, dass jeder von uns anfängt, selber Zeit mit Gott zu verbringen. Auf die ein oder andere Art und Weise. Das kann sein, dass das bedeutet, jeden Tag 15 Minuten in der Bibel zu lesen und zu beten. Das kann sein, dass es auch nur alle 2 Tage stattfindet und ich dazwischen vielleicht einen Podcast höre oder eine Predigt anhöre oder ein Buch lese und darüber nachdenke, was das für mich und mein Leben bedeutet. Das kann sein, dass ich zu einem Seelsorger gehe und ihm erzähle, wie ich mich fühle, wo ich anstehe, dass ich mir Hilfe hole. Das kann sein, dass ich jemanden erlaube, in meinem Leben kritische Fragen zu stellen. Das kann sein, dass ich auf irgendeine Art und Weise immer wieder danach suche, dass meine Beziehung zu Jesus und dass mein Leben mit Jesus von dem geprägt ist, was Jesus uns gibt und wichtig ist. Gute Leitung beginnt bei sich selbst, aber sie hört da nicht auf. Und deswegen können wir ja mal die 3. Frage stellen: Was ist denn eigentlich die Verantwortung und Autorität der Gemeindeleitung? Ich lese es nochmal. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Ich glaube, das Erste, was hier deutlich wird, wenn es um die Autorität und Verantwortung der Gemeindeleitung geht, dann, dass es Dienst ist und nicht Herrschaft. Dass es eigentlich eine Aufgabe ist, die ihnen vom Heiligen Geist anvertraut wurde. Dass sie Hirten sind, dass sie Leiter sind, dass sie Fürsorge betreiben, dass sie sich überlegen, wie kommen die anderen zu der guten Beziehung zu Gott? Wie kommen andere zu Nahrung? Wie können wir andere schützen? Wie können wir ihnen Orientierung geben? Und gleichzeitig wird eben auch deutlich, das ist nicht einfach nur ein Dienst, in den man gewählt wird. Das ist nicht einfach nur ein Dienst, sogar kein Dienst, würde ich sagen, in dem man sich selber wählt, sondern es ist eine Verantwortung, die einem von Gott gegeben wird. Letztlich sind Leiter, natürlich sind wir auch Menschen gegenüber verantwortlich und das ist auch gut so, aber unsere letzte Verantwortung ist Gott gegenüber. Ist dem gegenüber, der uns gesandt hat, weil es eben seine Gemeinde ist. Und das bringt das mit sich, dass wir eben, und das ist mir persönlich eigentlich auch wichtig und deswegen bin ich auch dankbar, in der Freikirche angestellt zu sein, dass wir eigentlich keine geschlossenen Gemeinschaften sind. Und wenn man sich mal so ein bisschen Gedanken darüber macht, wie Gemeinde funktioniert, dann muss man einfach sagen, wir sind relativ ein offenes Netzwerk, denn man kann einfach kommen und gehen, wie man will. Wir führen keine Anwesenheitsliste und es gibt keinen Anwesenheitszwang. Es gibt kein Denkverbot und es gibt kein Frageverbot. Gestern habe ich mit jemand gesprochen, der hat gesagt, das hat ihn so gestört, als er aus der reformierten Kirche gekommen ist und Pfarrer geworden ist und dann jetzt auch selber Pfarrer einer Freikirche ist, hat er manchmal den Eindruck, die Leute haben immer gesagt bekommen, du darfst nicht kritisch denken. Und wir waren uns eigentlich beide einig, dass ich immer ermutigt, dass wir uns immer wieder hinstellen und sagen, hey, wir müssen doch die kritischen Fragen stellen dürfen. Man darf auch der Leitung kritische Fragen stellen, aber auch umgekehrt darf die Leitung den Menschen in der Gemeinde kritische Fragen stellen. Denn was wir ja sehen, ist, dass Paulus sagt, eines ist ganz entscheidend, nämlich, dass die Gemeindeleitung nicht gleichgültig ist. Wir haben zwar keinen Elektrozaun, oder? Und wir haben auch keine irgendwie arbeitsrechtliche Autorität, oder? Der Einzige, der angestellt ist, sind Gabi und ich. Und auch wir können kündigen und gehen. Aber Es ist trotzdem nicht so, dass alles gleichgültig ist. Sondern Paulus warnt davor, dass es Gefahren gibt von außen und von innen. Und er sagt, es braucht Hirten, die sich da engagieren. Es braucht eine Leitung, die sich dessen bewusst ist. Es braucht jemand, der in das Gespräch geht. Und natürlich geht es da eigentlich nur um gegenseitiges Vertrauen. Leitung funktioniert nicht so, dass der Leiter mit dem Stock hinterher rennt und sagt, wenn du jetzt da rechts vom Weg abgehst, dann hau ich dich. Sondern Leitung lädt eigentlich nur ein, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und dann dürfen Schafe selbst entscheiden, wie ihre Antwort aussieht. Wo sie essen möchten, in welche Richtung sie gehen möchten, wo sie wachsen möchten. Und ich finde es eigentlich wichtig, dass wir als Freikirchen auch an unserem Profil arbeiten und das in der Gesellschaft deutlich wird. Es geht nicht um eine Beliebigkeit, sondern es geht darum, dass wir Menschen befähigen, aus Gottes Kraft und nach seinem Willen zu leben. Es geht nicht um, dass man den Vorstellungen des Pastors entspricht, sondern es geht darum, dass man gemeinsam versteht, was ist gut und heilsam, was ist nahrhaft und was hilft uns. Und deswegen mein letzter Punkt heute Morgen, mein vierter Punkt, den habe ich am letzten Sonntag schon angedeutet. Und vielleicht ist das was, was ich hier in der Gemeinde immer wieder gelernt habe, auch durch diesen Kurs, den wir mal als Gemeindeleitung besucht haben, ist so dieser Satz, der ist mir aus dieser Schulung für die Gemeindeleitung hängen geblieben, Wildwasser ist normal. Und das ist ja, denke ich, auch so das, was uns ein bisschen überrascht, oder? Also zumindest, ich hatte wahrscheinlich nach meinem Studium und manchmal vielleicht auch zwischendrin so den Eindruck, ja, wenn du die richtigen Predigten hältst und mit den richtigen Leuten zusammenarbeitest, dann sind wir uns ja einig und dann geht's vorwärts. Und dann merkt man, nein, das ist nicht so. Und das muss auch gar nicht so sein. Es ist überhaupt nicht so, dass wenn etwas einfach ist, dass es dann der Weg Gottes ist. Also weder David noch Paulus noch Jesus selbst noch Samuel, noch Jesaja oder Jeremia, noch Mose hatten nur ein einfaches Leben. Immer wieder merken wir, habe ich so den Eindruck, wir haben so im Kopf diese Fotos von bestimmten Kalendern, wo diese Bibelverse auf besonders schönen Sonnenuntergängen sind und erwarten dann, dass es keine Stürme in unserem Leben gibt, dass wir nie nass werden und dass wir immer ans richtige Ziel kommen. Und dass wir nie Fehler machen und dass die anderen immer alles richtig machen bei uns. Und ich glaube einfach, Wildwasser ist normal. Und das sagt der Paulus, er sagt, ihr müsst damit rechnen, dass es ein Ringen um die Wahrheit gibt. Ihr müsst damit rechnen in dieser Gesellschaft, in der ihr lebt, dass es Menschen von außen gibt, die alles in Frage stellen, die alles widersprechen, die aber nicht an euch interessiert sind, sondern für sich selbst interessiert sind. Oder er nennt sie Wölfe. Und er sagt, es stehen auch von innen Männer auf, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Und ich denke, Paulus gibt uns damit ja eigentlich auch einen Hinweis darauf, wie wir gute und wertvolle Einflüsse kennenlernen. Und zwar glaube ich, dass wenn es jemand nur um Macht und Einfluss geht, wenn man merkt, er möchte mich eigentlich nur als Mittel zum Zweck verwenden. Es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn. Dann fange ich persönlich an, den Leuten zu misstrauen. Dann werde ich zögerlich. Aber denen, die mir nachgegangen sind, die mir Interesse gezeigt haben, die mich geliebt haben, die so weit gegangen sind, mich zu kritisieren, denen bin ich dankbar. Weil die mich davor bewahren, einfach nur den Weg zu gehen, den ich für richtig halte. Das heißt nicht, dass ich mit jeder Kritik einverstanden bin, aber ich lerne daraus. Und natürlich gibt es auch Regeln, wie man Kritik äußert, aber darum geht es jetzt gar nicht. Sondern es geht eigentlich mehr darum, dass wir verstehen. Ich hatte zum Beispiel in meinem Leben der Evangelist, der mich berufen hat, wo ich meine Berufung erlebt habe, so muss ich das sagen, mit Gott. Davon habe ich euch ja erzählt, mit dem Buch und mit dem Bibeltext, wo ich den Finger reingehalten habe, Augen zu, und dann stand da: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit dem Evangelist habe ich öfters mal zusammengearbeitet dann war ich einmal nicht Mitarbeiter bei einer Jugendkonferenz, bin dann aber für einen Tag zu ihm gegangen und hab sie da besucht, an einem Abend sogar nur. Und dann bin ich mit ihm in sein Zimmer gegangen und dann hat er sich hingesetzt und die erste Frage, die er mir gestellt hat, war: Bist du treu? Die Frage hat mich vom Hocker gehauen, weil er natürlich den Finger in die Wunde gelegt hat. Aber wisst ihr, die Frage, die stelle ich mir heute noch manchmal. An den Moment erinnere ich mich. Weil mir das geholfen hat, zu verstehen, was wirklich wichtig ist. Und deswegen ist ja auch die Gemeinde wichtig. Oder? Es ist nicht einfach so, dass Gott uns ins Wasser wirft und sagt: Schwimm. Oder uns aufs Wildwasser setzt und sagt: Probier mal. Sondern wir merken, er gibt jemand Verantwortung für die Gemeinde. Er gibt einer Gemeinde Hilfestellung durch sein Wort, die Leitung des Heiligen Geistes, dadurch, dass er uns erklärt, wie wichtig und wertvoll Gemeinde ist, dadurch, dass er die Gemeinde aus dem Eigentum der Leitung herausnimmt. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir verstehen, Älteste ist eine Berufung auf Zeit, nie auf Leben. Und diejenigen, denen die Leitung anvertraut ist, denen hat Gott eine Verantwortung gegeben. Und das ist die Hilfe, die es gibt im Wildwasser. Dass jemand in der Verantwortung steht, nachzudenken und zu prüfen, zu lehren und zu führen. Nicht im absolut autoritären Sinn, sondern im dienenden Sinn. Als Hirte, als Lehrer, als jemand, der betet und nachfragt und sorgt. Was braucht es für die Zukunft der Gemeinde? Erstens, ich glaube, wir müssen verstehen, wie wertvoll Gemeinde ist. Zweitens müssen wir sehen, dass gute Leitung bei sich selbst beginnt. Und dann bleibt sie aber nicht dabei und hört damit nicht auf. Drittens müssen wir sehen, dass Gott der Leitung eine gewisse Verantwortung gegeben hat, die sie als Diener der Gemeinde wahrnehmen. Und viertens müssen wir damit rechnen, dass es Wildwasser gibt, dass wir nass werden, dass es kritische Fragen gibt, dass es Strömungen gibt, die wir nicht willkommen heißen, dass wir neue Dinge dazulernen, natürlich auch. Aber auch, dass wir in dieser Gemeinschaft miteinander bei dem dranbleiben, was wirklich wichtig ist. Und das sagt Paulus schon in den Versen davor. Wichtig ist, dass ich meinen Auftrag lebe. Wichtig ist, dass ich diese Botschaft weitergebe. Wichtig ist, dass ich Jesus treu bin. Am nächsten Sonntag werde ich darüber reden, wie erreichst du mit Jesus dein Ziel? Und ich glaube, dass Paulus uns eigentlich nochmal einen draufsetzt in den nächsten Versen und uns erklärt, was hilft uns im Wildwasser ganz konkret. Und ich lade euch ein, dann auch dabei zu sein, und ich bete jetzt noch zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Orientierung gibst, dass du uns auch manche Illusionen nimmst, dass wir aber nicht alleine gelassen sind. Ich danke dir dafür, dass das, was wir hier machen, dass das nicht einfach nur menschlich ist, sondern dass wir Gemeinde haben aufgrund des Wirkens von dir, von deinem Willen, und dass wir auch damit rechnen können, dass du weitermachst, weil es nicht von mir abhängt, sondern von dir. Wir danken dir, dass es so kostbar ist, heute Morgen dir zu begegnen und dich kennen zu dürfen. Danke, hilfst du uns auch, in die Zukunft zu gehen, und ich bete darum, dass wir, egal wo wir sind, egal wo wir dran sind, miteinander erleben, wie du uns führst und als Gemeinde an dein Ziel bringst. Amen.